Jetzt haben wir die ganze Zeit über Personal Branding gesprochen. Es gibt aber noch einige andere Begriffe, die man benutzen kann quasi oder die benutzt werden in dem Kontext, wenn es so darum geht, dass man irgendwelche Blogartikel schreibt, dass man irgendwelche Projekte hat, dass man irgendwie in den sozialen Netzwerken aktiv ist. Und da gibt es hier noch so andere Begriffe wie zum Beispiel Prominente oder Celebrities, Influencer, Influencerinnen, Content Creator. Und jetzt die blöde Frage, ist das alles das Gleiche oder was ist da der Unterschied? Wie würdet ihr die Unterschiede benennen davon?
Also Prominente ist jemand, der ja über eine breiten Masse bekannt ist, durch Fernsehen, sonst irgendwas, Instagram sicher auch. Influencer, da steckt ja eben das Wort beeinflussen drin. Das sind Personen, die eben quasi sich von der Marke bezahlen lassen, dass sie Werbung machen. Und Creator kreieren tatsächlich was Neues. Also es ist nicht so, dass sie quasi sagen, hey, ich hätte jetzt gerade eine Wanderkarte von mir, die jetzt von der großen Wanderinstitution Geld geboten bekommen, hier beim Instagram mal in eine Wanderroute zu laufen und dafür Werbung zu machen, sondern die halt wirklich dann eine eigene Wanderroute kreieren. Das ist jetzt ein blödes Beispiel vielleicht, aber ne, das ist quasi der Unterschied dann.
Ich habe euch ja auch einen Text gegeben, da ging es um den Unterschied in dem Begriff Influencer oder Content Creator, weil Influencer ja auch so ein bisschen so eine negative Konnotation hat, nicht wahr? Also, dass es halt Leute gibt, die sagen, ich will nicht Influencer genannt werden, ich identifiziere mich selber nicht als Influencerin. Was ist denn da der Unterschied? Das war jetzt ein Text von Taylor Lauren. Wie unterscheidet die das denn? Was ist denn da der Unterschied zwischen Influencer und Content Creator? Sinfluencer oder Influencer, so wie Grippe geschrieben, wenn man es benutzt man ja auch gerne, um sich dann darüber lustig zu machen. Sinfluencer mag ich ebenfalls nicht. Tatsächlich, ich finde es ein
Also,
bisschen frech, weil das so ein bisschen klingt wie, ja, alle anderen sind scheiß Influencer, aber ich bin guter Influencer. Ich werbe nämlich für den nachhaltigen Haferjoghurt und nicht für das Fast Fashion Gym Clothing Stuff. Aber naja, Inke, was würdest du sagen?
für mich, ich verbinde Influencer ganz stark mit Social Media, also dass der so seinen Schwerpunkt in einem Social Media Bereich irgendwo hat.
Und der Content Creator?
Das kann auch im Blog oder im Buchform irgendwie in dem Bereich mehr sein, dass also irgendwie Print oder Zeitschrift oder wie auch immer in der Richtung eher.
Tja, Bea, was würdest du sagen? Was ist der Unterschied?
Also im Artikel wurde der Content Creator so ein bisschen von YouTube hergeleitet, also dass es sozusagen dort auch extra nach einem neuen Wort gesucht wurde, damit man so ein bisschen abbilden kann, dass da halt nicht nur was gezeigt wird, sondern das ist jemand, der macht sich Gedanken über den Text, der bearbeitet das Video, der macht das Management drumherum. Also da gehört irgendwie viel, viel mehr dazu, um so Inhalte zu erstellen, als jetzt sozusagen in Anführungszeichen nur ein Bild und einen Text zu machen. Und Influencer wird deshalb, also da ist so ein bisschen mehr dahinter, als nur irgendwie was zu zeigen. Und Influencer bezieht sich hauptsächlich so auf Instagram und eben von wegen, ich habe die Absicht, jemandem etwas zu verkaufen, indem ich Sponsored Posts mache oder indem ich selber meine eigene irgendwie Marke promote oder meine eigenen Produkte. Und es vermischt sich aber immer mehr. Also man hat den Eindruck, dass dass sie sowohl bei Instagram die Leute sich Content Creator nennen, wenn sie sozusagen auch Mehrwerte bieten und andersrum genauso. Also und es gab unterschiedliche Thesen, dass es sich auch nach Gender irgendwie unterschiedlich gestalten könnte. Also jetzt mehr Frauen sagen, dass sie Influencerinnen sind, aber das hat sich auch so ein bisschen aufgehoben. Also da ist auf jeden Fall ganz, ganz viel gelaufen, hat man den Eindruck. Aber ich finde den Begriff Content Creator total großartig, muss ich zugeben. Also ich finde es schön, dass es den gibt. Und ich finde, der sagt so viel mehr aus als einfach nur Influencen.
Identifizierst du dich selber als Content Creatorin, Tobias?
Wenn ich mal so einen Blogpost schreibe, dann ja. Ansonsten so, zukünftig auf jeden Fall dann schon.
Okay. Aber ich meine, wenn man, ich meine, so Werbedeal-Angebote von den üblichen Instagram-Firmen kriegt man ja auch nicht von sich aus, sondern da braucht man ja schon eine gewisse Reichweite, bis die auf einen zukommen. Also ist die These, man ist erst Content Creator und dann kann man Influencer werden, wenn man will, bei einer bestimmten Reichweite und sich dann für das Werbemoney verkaufen quasi und zu so einem schlechten Influencer werden, im Sinne von, dass der Begriff halt ja meistens nicht so positiv gemeint ist oder quasi man bleibt true und bleibt Content Creator und monetarisiert irgendwie wenig oder gar nicht oder auf andere Art und Weise, würdet ihr das unterschreiben?
Ja, mir kam gerade der Gedanke, also ja, ich brauche natürlich schon eine gewisse Reichweite, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich Kathi Hummels bin, dann habe ich noch keinen Content kreiert und trotzdem kann ich natürlich Deals abschließen, weil ich halt natürlich schon von, ich nenne es jetzt mal andere Plattformen, auch wenn ihr Ehemann jetzt keine Plattform ist, aber aus anderen Gründen schon eine Reichweite habt, dann muss ich nicht unbedingt ein Content Creator sein.
Also ihr Ehemann ist dann ja quasi prominenter durch seine, durch sein Sportlertum und dadurch ist sie quasi auch prominente und
ich glaube, aber sie war auch oder sie ist auch Model oder also ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also
ja,
sie macht ist, glaube ich, nicht nur Ehefrau, aber natürlich ist der Fame ihres Mannes mit der Grund für ihre Popularität auf diversen Plattformen. Deshalb würde ich da nicht sagen, dass man unbedingt Content Creator sein muss, bevor man Werbedeals als Influencer abschließt, weil natürlich auch diese ganzen Kampagnen nicht unbedingt auf den eigenen Plattformen stattfinden müssen. Also ich bleibe jetzt mal bei Kathi Hummels, es gibt tausend andere, Pamela Reif, keine Ahnung, wobei die hat sich ja selber aufgebaut, aber bleiben wir jetzt bei Kathi Hummels. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich bin Douglas, sorry für absolute Klischee-Kiste, ich bin Douglas und denke mir, ja klasse, wen schnappe ich mir? Ja, Kathi Hummels, hier, hau rein, mach eine eigene Make-up-Linie. Muss ja noch nicht mal auf ihrem eigenen Kanal stattfinden, sondern kann auch auf Instagram Douglas stattfinden.
Und jetzt ist natürlich die Frage auch, was ist Content? Ne? Also es wird jetzt wieder sehr philosophisch, weil du hast ja gerade gesagt, sie muss quasi selber keinen Content machen. Aber gut, wenn sie halt einen Reel macht, wo sie ihre Morgenroutine zeigt oder wenn sie ein Selfie postet oder wenn sie ein Outfit-Foto erstellt, ist das dann noch nicht Content quasi. Es ist ja nicht so, dass sie gar nichts macht, sondern sie macht ja schon Sachen. Aber ich glaube, dann muss man hier quasi überlegen, ist das gleichwertig mit dem 15-Minuten-Reisevlog, den die Reisebloggerin gefilmt und produziert und geschnitten hat, wahrscheinlich.
Wobei oder? Ich da halt, also ich meine, ich persönlich habe da auch eine ganz persönliche Meinung und Präferenz so, aber ich finde, da muss man auch irgendwie aufpassen, dass man den Leuten so ihre Schöpfungshöhe nicht abspricht. Also nur weil mich jetzt nicht das tausendste Selfie anspricht, heißt ja nicht, dass das nicht für irgendjemanden wertvoll sein kann.
Ja, so. Ich glaube, das ist ja auch ein Teil dieser Argumentationsstrategie von Leuten, die halt diese ganzen Influencer nicht ernst nehmen, so nach dem Motto, ja, die posten ja eh nur irgendwelche Selfies und irgendwelche Stories, wie sie ja shoppen gehen oder so. Aber es gibt ja offensichtlich genug Leute, die das wirklich interessant, spannend, inspirierend, was auch immer finden, sonst hätten die ja nicht diese riesen Reichweiten. Also das, ich glaube, manchen Leuten fällt es dann auch schwer, das irgendwie von ihrem eigenen Nutzungsverhalten irgendwie zu differenzieren und halt zu sagen, gucke ich nicht. Und auch super Beispiel aus dem Chat, gilt ja auch für die ganzen Trash-TV-Influencerinnen und Influencer, die ja vor allem die Teilnahme an so einem Format bekannt, die durch die Teilnahme an so einem Format bekannt wurden und dann Oceans Apart vermarkten. Also ich muss zugeben, ich bin Fan von Love Island, gucke ich immer die Mirella-Zusammenfassung jeden Sonntag, finde ich total geil. Schämt mich ruhig. ich kann schon zustimmen in den Chat. Und das ist auch mega spannend zu sehen. Also klar, meistens haben die schon Social-Media-Profil mit irgendwie 3000 Leuten, die beim Sport machen zugucken oder so. Aber da finde ich auch total spannend. Da gibt es ja immer dann Sympathieträger in der Staffel und andere, die halt irgendwie dann nicht so gut bei wegkommen, wie die halt dann an Followern aufbauen und wie man dann halt irgendwie noch sieht, irgendwie, wow, die eine Person hat jetzt 100.000 und die andere nur 20.000. Okay, alle sympathisieren mit Melissa zum Beispiel. Weil, ja, I don't know, Leute von Love Island, was war das, 2019, wissen, wovon ich rede. Und die ist dann wiederum, Stichwort Prominenz und so weiter, die ist dann ja wiederum Bachelorette geworden und hat dadurch ja noch mehr Prominenz und Influencertum und so weiter irgendwie aufgebaut, von daher. Oder Germany's Next Topmodel-Kandidatin, ja, sind auch ein gutes Beispiel. Okay, ich habe hier noch was rausgesucht und zwar, das ging schon in die Richtung, was Tabea vorhin gesagt hat. Hier wird quasi gesagt, das ist das Secret von diesem Creator-Term, ist, dass damit ganz viele Menschen sich identifiziert haben. Also dieser Begriff Influencer, wie gesagt, ist halt oft schon irgendwie negativ besetzt oder wenn man ihn sich herleitet von jemandem beeinflussen, sagt man halt, ja, nee, ich will ja niemanden beeinflussen. Das klingt irgendwie schlecht, böse, was auch immer. Aber als Creator identifizieren sich halt super viele Leute, sowohl die jungen quasi YouTube-Stars als auch Leute, die schon lange in der Medienbranche sind, die hier Hollywood-Person quasi. Deswegen ist der Begriff so beliebt. Und dann habe ich hier noch was rausgesucht, hier, dass Influencer eben ein, wie nennt man das auf Deutsch, pejorativ, ein abwertender Begriff quasi ist und eben auch zu diesem Business and Monetizing daran so geknüpft ist. Also Influencer haben dann ja vielleicht auch den Ruf, dass sie irgendwie so zu so einem Sellout werden. Also wenn sie zu viel Werbung posten oder wenn man so das Gefühl hat, die Ratio stimmt nicht mehr zwischen wie viel eigener Content kommt denn und wie viel Werbung ist dazwischen. Oder wenn sie Werbung machen für, heute erst irgendwo gelesen, für irgendeine Matratzenmarke, aber vor einem Jahr erst gesagt haben, die andere Matratzenmarke sei die beste. Sowas merken sich ja die Leute. Und das kann dann natürlich auch nach hinten losgehen, wenn man dann zum Beispiel Werbung für irgendwas macht und die Leute sagen, hey, aber neulich hast du auch für den Konkurrenten geworben. Deine Glaubwürdigkeit ist jetzt verspielt. Und die Glaubwürdigkeit, wenn die weg ist, dann sind sie ja quasi auch als Influencer nicht mehr mächtig, in Anführungszeichen. Oh, Hydrohype, sehr gutes Beispiel, stimmt. Habt ihr das mitbekommen, Hydrohype? Tabea, magst du es mal kurz nacherzählen, was war da passiert?
Also ganz grob war das, dass so eine Marke, die sich gezielt an Influencer oder so ein Produkt, das sich gezielt an Influencer gewendet hat, dass sie Werbung dafür machen und es war total crap so. Mhm. Und sie haben es aber trotzdem gemacht und sie haben es, glaube ich, auch vorher teilweise nicht getestet, aber so getan, als hätten sie es und ergänz gerne, was du noch dazu weißt.
Ja, also es war auch so ein Creator, der quasi testen wollte, ob Influencerinnen und Influencer sich da halt so verkaufen für so ein Beauty-Produkt. Und er hat dann diese Fake-Creme, also quasi eine Website erstellt, hat quasi ein Produktlabel, ein Logo erstellt. Es sah schon echt aus auf den ersten Blick, aber er wollte halt quasi gucken, ob die Leute irgendwie wirklich dahinter kommen oder nicht. Und vor allem auch, ob sie das sagen, was er im Briefing ihnen gesagt hat. Also unter anderem sollten sie halt, also im Briefing stand, dass sie die Creme halt anwenden sollen und dass sie irgendwie sagen sollen, dass die Creme super ist und so weiter. Und das Beste war, dass er bestimmte Zutaten in der Liste hatte, die dann ausgesprochen werden sollten von den Influencern, die er gebucht hat, die ein bisschen lächerlich waren, ich sage es mal so. Und das ist dann tatsächlich, also da haben dann tatsächlich welche sich darauf eingelassen, da das zu sagen, was er im Briefing von ihnen gefordert hat. Unter anderem hat eine erzählt quasi, sie hätte die Creme bei ihrer Mutter entdeckt und hätte sie danach gekauft oder irgendwie sowas in der Art. Also was halt offensichtlich eine Lüge ist. Und ja, das hat er dann sehr gut aufgedeckt in diesem Video. Und der Joke daran war halt noch, dass die Creme, dass das nicht mal eine richtige Creme war, sondern Gleitgel. Und ja, die dann halt dieses Gleitgel sich ins Gesicht geschmiert haben und davon geschwärmt haben, wie toll gepflegt sich ihre Haut anfühlt und wie toll die glänzt und so weiter. Und ja, das ist natürlich witzig gewesen, wurde natürlich gefeiert von den Leuten. Falls ihr es noch nicht geguckt habt, ist auf YouTube, haben wir schon ein bisschen gespoilert, aber auf YouTube ist das eine, ich glaube, 3- oder 4-teilige Serie von dem Creator, ich weiß gerade seinen Namen nicht, der das gemacht hat. Aber ja, der hat damit natürlich das Influencertum auch nochmal auf die Schippe gehalten, wobei das natürlich, er hat ja auch gesagt, es waren ja auch welche, die es abgelehnt haben, weil sie halt gesagt haben, sie möchten dafür keine Werbung machen oder es passt nicht zu ihnen oder sie wollen es halt erstmal testen und erstmal ein paar Wochen die Creme wirklich benutzen, bevor sie halt den Leuten sagen. Und das ist ja auch super, dass das so passiert ist. Inge schreibt bei Marvin Wildhage, ja, wollen wir ihn ja natürlich auch crediten, den Macher von dieser Videoreihe. Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, dass Personal Branding nicht nur für Selbstständige spannend ist, sondern dass es auch für Angestellte spannend sein kann, also im Sinne von zum Beispiel Kontakte zu knüpfen, Beförderungen zu bekommen oder vielleicht ein Jobangebot von einer anderen Firma zu erhalten, weil man irgendwie dann abgeworben wird, weil man eben sieht, wow, klasse, was für eine tolle Arbeit die Person macht. Und wenn man selbstständig ist, dann kann man natürlich selber Dienstleistungen oder Produkte anbieten durch seinen Content. Also wenn ich zum Beispiel Petras Beispiel aufgreife mit dem Wander-Influencer, der irgendwie wandern geht, Wanderrouten entwickelt und wahrscheinlich dann Videos macht, Wandervlogs oder sowas in der Art, dann könnte der ja als Dienstleistung irgendwie sowas wie Reiseplanung anbieten. Der könnte selber Produkte planen. Vielleicht hat er irgendwie einen Wanderschuh entwickelt, der besser ist. Naja, ich glaube, Schuhentwicklung ein bisschen schwieriger. Vielleicht hat er irgendwie irgendwas entwickelt, eine besonders tolle Wanderkarte, Wander-App, irgendwas. Er könnte sein Projekt direkt monetarisieren, also könnte zum Beispiel ein Patreon oder Steady aufmachen und sagen, wenn ihr mir 5 Euro im Monat bezahlt, dann kriegt ihr Zusatzcontent, kriegt ihr irgendwie einen Bonus-Content oder werbefreie Videos und so weiter. Oder vielleicht würde ihr sowas wie einen Buchvertrag bekommen und dann ein Buch schreiben, ein populäres Sachbuch über Wandern als Corona-Hobby oder irgendwie sowas in der Art. Da gibt es einige Beispiele. Ich habe hier mal ein paar Sachen mitgebracht von Leuten, die ihre Personal Brands auf die eine oder andere Art und Weise monetarisiert haben. Da ist zum Beispiel die Bloggerin Melina Roja, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, der Blog heißt Vanilla Mind, den gibt es auch schon seit einigen Jährchen. Sie ist, glaube ich, auch auf Pinterest irgendwie ziemlich gut darin, gefunden zu werden. Und die bloggt so über Schüchternheit und Introversion und solche Themen. Und bei der ist es zum Beispiel auch so, dass dann ein Buchverlag auf sie zugekommen ist und halt gesagt hat, hey, coole Themen, wir sehen, dass da irgendwie Bedarf ist. Magst du nicht ein Buch schreiben? Und es geht ja genau in die Richtung, dass man sagt, ich bin quasi die Expertin in Anführungsstrichen mit dem für das Thema und dann kommen Leute auf mich zu und brauchen dann irgendwie was von mir. Oder als Beispiel Daria, die auch so einen Wandel gemacht hat von einer typischen Influencerin erstmal zu diesem Bereich nachhaltige Mode, Fair Fashion statt Fast Fashion und dann ja auch eigene Projekte hat. Also sie hat selber einen Podcast, sie hat ein Buch geschrieben, sie hat ein eigenes Modelabel gegründet. Also sie hat ja natürlich auch viele Projekte gleichzeitig und sie steht jetzt halt quasi so für nachhaltige Mode und auch so für diesen Wandel oder dieses sich selber beschäftigen mit zum Beispiel den Produktionsbedingungen und sich halt zu überlegen, wie man da selber eine Rolle spielen will. Dann noch einen Herrn, den ihr mit Sicherheit nicht kennt, das ist der Christian Müller, den kenne ich schon einige Jahre und der hat ursprünglich, glaube ich, soziale Arbeit studiert und hatte einen Blog, der heißt Sozial-PR. Also er verbindet quasi soziale Arbeit und so Kommunikationswesen, Public Relations und so weiter und hat quasi über das Thema gesprochen, wie so soziale Organisationen und Wohlfahrt und so, wie die PR machen können. Und er war auch als Selbstständiger unterwegs und hat dann vor, weiß nicht, 2-3 Jahren eine Stelle angenommen in einem Caritas-Innovationslabor. Und oder ich glaube, er hat das sogar geleitet und aufgebaut. Keine Ahnung, also schon irgendwie eine prestigeträchtige Stelle, sage ich mal. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sein Blog und seine Vorerfahrungen da eine Rolle gespielt haben. Also ich glaube nicht, dass man einfach irgendwie irgendjemanden dann auswählen würde als die Person, die da so ein Innovationslabor aufbauen soll, sondern ich bin mir sehr sicher, dass das, was er da immer schon gemacht hat, darauf eingezahlt hat. Und Christina schreibt, den kenne ich. Okay, kennt doch jemand von Ihnen von einem Barcamp. Genau, das ist zum Beispiel auch sowas, auf so Barcamps gehen und da dann irgendwie sein Wissen teilen und so. Das sind natürlich auch dann Möglichkeiten, um sich selber zu branden und eben zu zeigen, hey, das ist doch der soziale Arbeit und PR-Arbeit verbindet. Das ist generell eine gute Taktik, irgendwie so zwei Sachen miteinander zu verbinden und dann halt in der Schnittstelle es sich bequem zu machen. Looking at Jenny mit Notion und Taiwan. Da hatten wir schon das Venn-Diagramm letztes Mal, gell? Ja. Und ansonsten, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, vor 2 Wochen oder so wurde so ein bekannter Podcast in den USA übernommen von Spotify. Da gab es einen Deal, der ziemlich lukrativ war. Hat jemand von euch das mitbekommen? Also ich selber höre den Podcast nicht, aber er ist anscheinend super beliebt. Der heißt Call Her Daddy. Und Spotify hat ihn aufgekauft. Das macht Spotify ja gern mal. Also in Deutschland haben die ja zum Beispiel Herrengedeck und wie heißt der andere? Gemischtes Hack und so weiter als Spotify-Exclusives quasi aufgekauft. Im Sinne von, eigentlich sind Podcasts ja ein freies Medium, aber Spotify sagt mit uns nicht und kauft dann Produktionen auf, die dann quasi nur noch für Spotify-Hörerinnen und Hörer verfügbar sind. Und ihr könnt ja mal raten, wie viel Geld, ja, Joe Rogan, genau, ist auch ein Beispiel, der wurde auch von Spotify aufgekauft. Ihr könnt ja mal raten, wie viel Geld die Macherin von diesem Podcast bekommen hat, dafür, dass die alten Folgen, glaube ich, jetzt auch demnächst noch auf Spotify sind. Und ich glaube, sie hat sich verpflichtet, irgendwie für 3 Jahre oder so, da noch mit denen Projekte zu machen und so weiter. Schätzt doch mal, wie viel Geld da geflossen ist. Okay, Jenny hat schon einen Tipp abgegeben. Ich kann dir schon mal sagen, es ist viel, viel mehr. Alle so, Okay, Niere und Erstgeborenes. Ja, geht schon in die Richtung. 1 Million schreibt Inke, 600.000 schreibt Petra. Was sagen die anderen? Ja, aber ihr seid alle noch viel zu bescheiden. Also hey Leute, das ist Amerika, das ist einer der beliebtesten amerikanischen Podcasts und das ist Spotify. Die haben offensichtlich das Budget dafür. Legt nochmal eine Schippe drauf. 20 Millionen, schreibt Enkel. Ja, das geht in die richtige Richtung. Also hier Kato aus dem Schnitt. Ich habe nochmal gegoogelt, es sind 60 Millionen Dollar, die Call Her Daddy anscheinend bekommen hat für diesen Podcast-Deal mit Spotify. Und ja, das sind doch mal Summen, die einem die Schuhe ausziehen, oder? Also ich sehe erhobene Augenbrauen. Das ist natürlich kein Zeichen, dass wir das jetzt auch alle so machen können. Und ich bin mir sicher, dass Herrengedeck keine 20 Millionen bekommen haben für ihren Podcast auf Spotify. Aber das zeigt natürlich, dass es da noch mehr Monetarisierungsmöglichkeiten gibt, als nur, ich frage meine Leute nach 5 Euro Patreon-Money oder ich hoffe, dass ich einen Buchvertrag kriege. Und wir wissen ja auch, dass Buchverträge nicht so geil zahlen. Aber ja, finde ich spannend, dass mittlerweile auch die Art und Weise da ist, um solche Projekte zu monetarisieren. Hier ist noch ein Zitat von Tom Peters. Er sagt, it's this simple. You are a brand. You are in charge of your brand. There's no single path to success and there's no one right way to create the brand called you, except this start today or else. Also er sagt quasi, wir haben es selber in der Hand. Es gibt keinen richtigen Weg. Stichwort auch wieder Schachbrett, ne? Es sind eh alles verschiedene Projekte, verschiedene Schritte, die man geht, aber er sagt quasi, wir sollen heute starten, wir sollen jetzt starten or else. Und ja, das finde ich spannend, also quasi zu sagen, es gibt auch immer dieses Stichwort so, der beste Zeitpunkt, irgendwas zu machen, war halt vor x Jahren und der nächstbeste Zeitpunkt ist quasi jetzt. Und das gilt hier natürlich auch. Also klar, wir können uns jetzt in den Arsch beißen, dass wir nicht vor 3 Jahren einen total geilen, erfolgreichen Podcast gestartet haben, der jetzt von Spotify aufgekauft wird für was weiß ich wie viel Millionen. Aber der nächstbeste Zeitpunkt ist damit jetzt zu starten und dann zu hoffen, dass Spotify ihn heute in 2 Jahren aufkauft für richtig Fettasche. Also wenn ich jetzt Leute inspiriert habe, Podcast-Tipps gab es letztes Mal schon, bis zum Nachhören.